Eine Familie zieht mit zwei kleinen Kindern in ihr neues Zuhause. Doch nebenan lebt ein Mann, der sie beobachtet, bedroht und die Angst in ihren Alltag bringt, bis klar wird, dieses Haus ist kein sicheres Zuhause mehr.
Willkommen zu Hinter der Robe, der Justiz-Podcast. Mein Name ist Sascha, ich bin Richter am Landgericht.
Und ich bin Viktoria, ich bin Rechtspflegerin. Ja, wir können direkt loslegen. Alle Fälle sind anonymisiert und beruhen auf veröffentlichten Entscheidungen und die Namen haben wir geändert. Es beginnt wie ein Traum. Ein Grundstück am Rand eines ruhigen Wohngebiets. Ein Ort, an dem eine Familie ankommen will. Ein Neuanfang. Im Sommer 2013 unterschreiben Sarah und Simon Weber den Kaufvertrag. 120.000 Euro für ein Stück Zukunft. Ein unbebautes Grundstück, direkt neben einem älteren Haus, in dem eine Frau seit Jahrzehnten lebt, gemeinsam mit ihrem erwachsenen Sohn Georg. Die Webers haben Pläne. Ein Einfamilienhaus, ein Garten, ein Zuhause für sich und für ihre beiden minderjährigen Töchter, 7 und 11 Jahre alt. Nichts wirkt ungewöhnlich, keine Warnung, kein Hinweis. Was ihnen niemand sagt, Georg ist seit Jahren auffällig. Es gibt eine Geschichte, Strafverfahren, Polizeieinsätze, Bedrohung, Alkohol, Aggression. Schon Jahre vor dem Kauf gibt es mehrere Vorfälle. 2007 randaliert Georg in einer Gaststätte mit einem Messer und droht, er werde die Leute abstechen. Später wird er wegen Vollrauschs verurteilt. 2013 folgen weitere Polizeieinsätze, Widerstand, Beleidigungen. Einmal soll er sogar seiner Mutter zugerufen haben, ich schlag dich tot. Und im Juni 2013 bedroht er Polizisten mit einer geladenen Schreckschusswaffe. Dafür gibt es am Ende eine Bewährungsstrafe. Und es gibt etwas, das besonders schwer wiegt. Eine Nachbarin, die damals in unmittelbarer Nähe lebte, hat erlebt, was es heißt, wenn Georg sich auf jemanden fixiert. Im Alter von etwa 11 bis 21 Jahren wurde sie von Georg verfolgt. Er ging ihr nach und beobachtete sie, bis sie sich im Jahr 2008 mit einer einstweiligen Verfügung gerichtlich gegen ihn schützt. Doch davon erfahren die Webers nichts, nicht ein Wort. Sie bauen ihr Haus, Stein für Stein, und am 14.12.2014 ziehen sie ein. Ein neues Familienleben beginnt. Doch sehr schnell verändert sich etwas. Es sind Kleinigkeiten. Unklare Geräusche nachts, Klopfen an der Hauswand, ein Gefühl, beobachtet zu werden. Dann wird es konkreter. Georg betritt immer wieder das Grundstück, ungefragt, ungebeten. Er taucht auf, steht da, verschwindet wieder. Er wird mehrfach von der Polizei abgeführt. Er versteckt sich, im Auto, im Kellerabgang, hinter Büschen. Dann, im August 2015, passiert etwas, das jedes Gefühl von Normalität zerstört. Georg läuft nackt und blutverschmiert in der Einfahrt der Webers herum. Am helllichten Tag. Die Familie beginnt Grenzen zu ziehen. Sie spricht ein Hausverbot aus, zieht sich zurück, errichtet Zäune und Hecken, versucht Abstand zu schaffen, begibt sich in psychotherapeutische Hilfe. Doch das Gefühl bleibt. Es folgen wiederholte Beschimpfungen und Drohungen, Aussagen, die nicht einfach verhallen, sondern sich festsetzen. Und irgendwann soll es nicht mehr nur um die Eltern gehen. Georg soll sich abfällig über die ältere Tochter geäußert haben, andeuten, ihr könne etwas zustoßen bei ihrem Kleidungsstil und schließlich ankündigen, er werde sie vergewaltigen. Gleichzeitig soll er behaupten, genau zu wissen, wann jemand allein zu Hause sei, wann die Kinder das Haus verlassen, wann jemand verletzlich ist. Immer wieder soll Georg die Musik aufdrehen, sobald die Webers nach Hause kommen. Nicht zufällig, wie ein Signal, ich bin da, ich sehe euch. Dann kommt das Frühjahr 2017. Der Nachbar soll die Webers erneut beschimpfen und soll ankündigen, er werde jetzt ins Haus gehen und seine Pistole holen. Monate vergehen, die Angst wächst, bis zum 27.07.2017. Es ist später Sommer, gegen 9:30. Georg kommt auf Simon zu, in der Hand ein Beil. Er verfolgt ihn und schreit, ich bring dich um. Simon rennt und kann entkommen, aber Georg hört nicht auf. Er schlägt auf die Autos der Familie Weber ein. Ein Albtraum mitten in der eigenen Einfahrt. Und in diesem Moment zerbricht etwas. Nicht das Auto, nicht das Eigentum, sondern das Sicherheitsgefühl. Endgültig. Das Haus steht noch, aber es ist kein Zuhause mehr. Und die Familie weiß, wir können hier nicht bleiben. Nicht mit zwei Kindern. Nicht nach dem, was passiert ist. Noch in den Wochen danach wächst ein Gedanke, der sich nicht mehr verdrängen lässt. Wir müssen gehen. Wir werden verkaufen. Mit dem Wissen, es hätte Hinweise gegeben. Die Geschichte war nicht neu. Ja, Sascha, das ist unser Fall. Die Webers verkaufen ihr Grundstück am Ende nicht, weil sie es wollen, sondern weil sie sich dazu gezwungen fühlen. Die Webers stellen sich nach ihrem Auszug aber die Frage, welche Ansprüche sie gegen die Verkäuferin und ihren Sohn Georg geltend machen können. Fangen wir bei der Verkäuferin an. Was wollten die Webers eigentlich von ihr?
Im Kern sind das zwei Dinge. Erstens, sie stellen sich die Frage, ob das Grundstück wirklich das war, was man ihnen verkauft hat. Nach ihrem Verständnis ist ein Wohngrundstück nämlich ein Ort, ja, in dem man sich sicher fühlen darf. Wenn aber von der unmittelbaren Nachbarschaft eine ständige Bedrohung ausgeht, dann, so eben die Webers, sei das Grundstück mangelhaft. Zweitens, die Webers sagen, die Verkäuferin hätte beim Verkauf über Georgs Vorgeschichte aufklären müssen, weil sie von dieser wusste und zugleich wusste, dass hier eine Familie mit zwei minderjährigen Kindern einziehen will.
Ich kann die Webers da verstehen. Ich glaube, jeder verbindet mit seinem Zuhause einen Ort der Sicherheit, einen Ort, an dem man sich zurückziehen kann, um zur Ruhe zu kommen. Deshalb die Frage, kann ein Grundstück mangelhaft sein, weil der Nachbar gefährlich ist?
Ja, dazu müssen wir uns einmal den Sachmangelbegriff näher anschauen. Ein Sachmangel liegt nur vor, wenn an der Sache, und das Grundstück ist ja rechtlich gesehen eine Sache, etwas nicht stimmt. Zum Beispiel an ihrer baulichen Beschaffenheit. Oder wenn Einwirkungen von außen die Beschaffenheit oder Zweckbestimmung des Grundstücks beeinträchtigen. Das individuelle Störverhalten eines Nachbarn gehört nicht dazu. Wer ein Grundstück kauft, übernimmt auch immer das allgemeine Risiko, dass Menschen in der Umgebung schwierig, störend oder sogar tyrannisierend sein können. Würde man das rechtlich anders beurteilen, dann wäre fast jedes Grundstück irgendwo angreifbar, sobald die Nachbarschaft nicht funktioniert.
Also über die sogenannten Mängelgewährleistungsansprüche kommen die Webers nicht weiter. Aber hatte die Verkäuferin im Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht zumindest eine Aufklärungspflicht? Hätte sie nicht die Familie Weber über die Vorgeschichte ihres Sohnes aufklären müssen und hat sie nicht diese Aufklärungspflicht dann verletzt?
Ja, wir müssen hier zweigliedrig vorgehen. Erstmal muss überhaupt eine Aufklärungspflicht seitens der Verkäuferin bestanden haben. Und nur wenn wir diese bejahen, dann muss die Verkäuferin diese verletzt haben. Und die Hürden für die Annahme einer Aufklärungspflicht sind recht hoch. Eine Aufklärungspflicht kommt nämlich nur in Betracht, wenn es ein schikanöses nachbarliches Verhalten erheblichen Ausmaßes gab. Ein Verhalten, das weit über gewöhnliche Nachbarschaftskonflikte hinausgeht, also ein Verhalten, das den Nutzungswert des Grundstücks massiv beeinträchtigt und damit auch den Kaufentschluss objektiv beeinflusst.
Also wenn ich dich richtig verstehe, müssen das Umstände sein, bei denen man im Zeitpunkt des Vertragsschlusses sagt, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich den Vertrag nicht abgeschlossen.
Ganz genau.
Okay. Zu welchem Ergebnis ist das Oberlandesgericht Karlsruhe, das sich mit dem Fall beschäftigt hat, denn dann gekommen?
Das Oberlandesgericht Karlsruhe hat eine Aufklärungspflicht der Verkäuferin im Ergebnis verneint. Jetzt gucken wir uns nochmal an, wie das Oberlandesgericht zu diesem Ergebnis gelangte. Insgesamt sind hierbei vier Punkte näher in den Blick zu nehmen. Erstens, gab es vorher, also vor dem Einzug der Familie Weber, schon schikanöse Übergriffe gegenüber Nachbarn? Zweitens, hatte das überhaupt mit Nachbarn zu tun oder spielte es sich beispielsweise nur im eigenen Haushalt ab? Drittens, wie lange ist das Ganze her? Und viertens, musste die Verkäuferin ernsthaft damit rechnen, dass es gegenüber neuen Nachbarn von vorne beginnen wird? Und erst wenn diese vier Punkte zusammengenommen ein Bild fortdauernder, nachbarschaftsbezogener Schikane ergeben, kommt eine Aufklärungspflicht in Betracht.
Zunächst gab es ja die ganzen Tätlichkeiten, Bedrohungen und Polizeieinsätze, und zwar gegen die Verkäuferin selbst, also Georgs Mutter, gegen Polizeibeamte und gegenüber den Anwesenden in einer Gaststätte. Und insoweit musste die Verkäuferin die Familie Weber nicht aufklären, nach dem, was du gerade gesagt hast, weil sich diese Vorfälle nicht gegen die Nachbarn richtete, sondern sie spielten sich im häuslichen Kontext oder im privaten Umfeld ab. Es gab also keine konkreten Anhaltspunkte dafür, dass das gravierende Auswirkungen auf spätere Nachbarn haben musste. Aber es gab ja das Stalking einer minderjährigen Nachbarin über Jahre hinweg und später ziehen die Webers mit zwei Töchtern in ähnlichem Alter ein. Und obwohl Georg gegenüber der minderjährigen Nachbarin über Jahre hinweg ein beharrliches Verhalten gezeigt hat, nämlich sie verfolgt hat, sie beobachtet hat, und obwohl gerade die Webers mit zwei Töchtern in vergleichbarem Alter einziehen wollten, hat das Oberlandesgericht Karlsruhe eine Aufklärungspflicht der Verkäuferin auch in diesem Punkt verneint. Wie hat das Oberlandesgericht diese Entscheidung denn begründet?
Das Oberlandesgericht Karlsruhe stützt seine Entscheidung auf vier Punkte. Erstens der Zeitfaktor. Beim Kauf des Grundstücks durch die Familie Weber waren rund 5 Jahre seit dem Ende des Stalkings vergangen. Zweitens, nachdem die gestalkte Person zivilrechtlich gegen Georg vorgegangen war, stellte er sein Verhalten ein. Und das wird so gewertet, dass Georg sich durch die gerichtliche Intervention hat beeindrucken lassen. Viertens, die Einzelfallbezogenheit, also die bekannten Vorfälle betreffen nur eine Jugendliche. Und viertens, es gibt keinen konkreten Vortrag seitens der Familie Weber, dass Georg später ihren Töchtern vergleichbar nachgestellt hätte.
Auch wenn ich die Gründe nachvollziehen kann, hinterlässt das bei mir einen Beigeschmack. Denn wenn die Webers gewusst hätten, was in der Nachbarschaft vorgefallen ist, dann hätten sie ja von dem Kauf des Grundstücks Abstand genommen. Und ja, Georg hat sein Verhalten eingestellt, nachdem die Nachbarin gerichtlich gegen ihn vorgegangen ist. Aber Georg ist auch mehrfach gewalttätig gegenüber der Polizei aufgetreten und hat sich da von gegen ihn eingeleitete Strafverfahren überhaupt nicht beeindrucken lassen, denn es kam immer wieder zu solchen Vorfällen. Und da würde mich mal interessieren, wie du diesen Punkt rechtlich bewerten würdest.
Aus meiner Sicht kann man diesen Punkt durchaus anders gewichten. Und ich persönlich würde in diesem Punkt auch zu einem anderen Ergebnis gelangen. Zunächst könnte man berücksichtigen, dass es hier nicht um einen einzelnen Vorfall, sondern um ein über viele Jahre andauerndes, beharrliches Verhalten handelte. Und zwar gegenüber einer Nachbarin, die bei Beginn der Übergriffe noch ein Kind war. Also sie war ja 11 Jahre alt. Und allein diese Dauer und Zielrichtung könnten ein Muster nahelegen. Weiterhin ist aus meiner Sicht festzustellen, dass Georg sein Verhalten ja nicht freiwillig beendete, sondern erst nach einer gerichtlichen Intervention. Es gab da ja diese einstweilige Verfügung. Es stellt sich für mich daher die Frage, ob der Wegfall der Übergriffe tatsächlich Ausdruck einer nachhaltigen Verhaltensänderung war oder eben nur eine Folge äußerer Kontrolle. Schließlich hat sich mit dem Einzug der Familie Weber die Situation aus meiner Sicht grundlegend verändert. Plötzlich lebt wieder eine Familie mit minderjährigen Töchtern direkt neben Georg. Und gerade bei so einem Umstand muss schon die Überlegung angestellt werden, ob ja frühere Verhaltensweisen nicht gerade in so einer neuen Konstellation wieder relevant werden könnten. Selbst wenn es später nicht zu vergleichbaren Vorfällen kommt. Eine Aufklärungspflicht muss also nicht unbedingt erst dann greifen, wenn sich ein Verhalten mit hoher Wahrscheinlichkeit wiederholt. Ausreichend könnte sein, dass es in der Vergangenheit ein ja außergewöhnliches, sicherheitsrelevantes Risiko gab. Etwas, das für den Kaufentschluss einer Familie objektiv wichtig ist.
Jetzt kommt aber das große Aber.
Genau. Selbst wenn man hier eine Aufklärungspflicht bejahen würde, müsste die Familie Weber auch beweisen, dass die Verkäuferin von diesem jahrelangen Stalking-Vorfall ihres Sohnes Georg Kenntnis hatte. Klar, das wäre naheliegend. Aber dieser Punkt ist bestritten worden und deshalb muss der Beweis durch die Familie Weber erbracht werden. Hierzu wäre dann insbesondere die gestalkte Person sowie ihre Eltern und gegebenenfalls auch Zeugen aus der unmittelbaren Nachbarschaft zu vernehmen. Wie die Beweisaufnahme am Ende ausgehen wird, steht dann auf einem anderen Blatt Papier. In der Praxis gestaltet sich sowas immer eher als schwierig. Ich habe viele Fälle gehabt, da ging es um feuchten Keller und da musste eben der Käufer auch beweisen, dass diese Feuchtigkeit im Keller im Zeitpunkt des Einzugs bereits bestand. Es sind Zeugen zu vernehmen, es muss ein Gutachten eingeholt werden, das verursacht natürlich auch immense Kosten und am Ende weiß man nicht, wie die Beweisaufnahme ausgehen wird.
Du hast mir auch mal gesagt, dass Zeugen, gerade wenn Vorfälle schon länger zurückliegen, nicht die besten Beweismittel sind. Man darf ja schließlich nicht vergessen, dass Erinnerungen mit der Zeit auch verblassen, Details verschieben sich und zwar ganz unabhängig davon, wie ehrlich jemand ist. Und an diesem Punkt wäre es sehr spannend, über einen Fall zu reden, bei dem eine Aufklärungspflicht bejaht wurde, um mal das Ausmaß zu zeigen, das erforderlich ist, um eine Aufklärungspflicht zu bejahen.
Ja, diese Fälle kommen aber nicht häufig vor und wenn sie kommen, dann sind sie extrem. Das Oberlandesgericht Frankfurt hatte mal so einen Fall zu entscheiden. In diesem Fall ging es um fortgesetzte massive Schikanen, also nächtliche Ruhestörungen, Schläge gegen die gemeinsame Wand, Morddrohungen und viele Polizeieinsätze. Es gab medizinisch dokumentierte Angstzustände und das Ganze setzte sich nach dem Verkauf auch gegenüber der Käuferin fort. Die Verkäufer hatten zwar behauptet, ja, sie hätten etwas gesagt, aber das, was sie gesagt haben sollen, lief sinngemäß auf, ja, der Nachbar ist manchmal laut hinaus. Das Gericht nannte das natürlich eine Bagatellisierung und keine Aufklärung. Das Verhalten des Nachbarn war in diesem Fall so außergewöhnlich, dass die Käuferin nicht erst konkret nach der Nachbarschaft fragen musste. Das heißt, die Verkäuferin musste auch ungefragt über diesen Umstand aufklären.
Ja, das ist ja unglaublich, was da teilweise unter Nachbarn passiert. Und ja, du hast es gesagt, es ist immer eine Einzelfallentscheidung. Und unser Zwischenergebnis ist, dass die Verkäuferin nicht haftet. Aber jetzt richten wir unseren Blick einmal auf Georg. Zu welchem Ergebnis kam da das Oberlandesgericht Karlsruhe?
Das Oberlandesgericht Karlsruhe kam zu dem Ergebnis, dass Georg den Straftatbestand der Nachstellung verwirklichte. Also er stellte den Webers nach, er bedrohte sie auf eine beharrliche Art und Weise und dieses Verhalten war geeignet, ihre Lebensgestaltung schwerwiegend zu beeinträchtigen.
Woran hat das Gericht denn diese beharrliche Bedrohung festgemacht? Denn interessanterweise hatte die erste Instanz, also das Landgericht, den Straftatbestand der Nachstellung als nicht erfüllt angesehen und deshalb auch Ansprüche gegen Georg abgelehnt.
Ja, eine solche Bedrohung konnte in zwei Fällen festgestellt werden. Es gab einmal einen Vorfall am 1. April 2017, als Georg ankündigte, er werde nun ins Haus gehen und seine Pistole holen. Sowie am 27. Juli 2017, als er Simon Weber mit erhobenem Beil hinterherlief und ihn so mit dem Tode bedrohte. Und diese beiden Einzelereignisse waren der Höhepunkt des bereits länger andauernden Verhaltens von Georg. Also er hat ja sonst nachts Klopfgeräusche von sich gegeben oder die Familie Weber auch ständig beleidigt.
Und was bedeutet das nun für die Ansprüche der Webers gegen Georg? Für die Familie Weber ging der Fall dann ja auch noch weiter. Sie sind erstmal in eine Mietwohnung gezogen, um Abstand von Georg zu gewinnen. Und dort sind sie so lange geblieben, bis sie schließlich ihr altes Haus verkauft haben. Und irgendwann haben sie sich dann ein neues Grundstück gekauft.
Da das Sicherheitsgefühl der Familie Weber in ihrem eigenen Zuhause endgültig zerstört war, muss Georg für all das einstehen, was notwendig war, um der Familie ihre Sicherheit zurückzugeben. Dazu gehören zum Beispiel die Umzugskosten, denn der Umzug war ja notwendig, um Abstand von Georg zu gewinnen. Auch die zusätzliche Miete für die Mietwohnung, die die Familie Weber in dieser Übergangszeit zahlen musste, während ihr eigenes Haus noch leer stand, muss ersetzt werden, weil ja die Wohnsituation in der Mietwohnung nicht mit dem Leben im eigenen Haus vergleichbar war. Und genau darauf kommt es im Schadensrecht an. Es geht darum, den ursprünglichen Zustand so weit wie möglich wiederherzustellen. Das nennt sich Totalreparation. Und schließlich musste Georg auch die Kosten für den Neustart ersetzen, also die Nebenkosten für den Kauf eines neuen Hauses, wie zum Beispiel Notarkosten und die Grunderwerbsteuer.
Und die Familie Weber hat ihr Haus am Ende ja für weniger Geld verkauft, weil sie die neuen Käufer über die Situation mit Georg aufklären mussten. Musste dieser Mindererlös von Georg auch ersetzt werden?
Nein, der Verlust, den die Familie Weber durch den Verkauf ihres alten Zuhauses erlitten haben, ist nicht zu ersetzen. Der Straftatbestand der Nachstellung möchte nur die persönliche Lebenssituation der Familie Weber schützen. Also ihre Sicherheit, ihre Freiheit und deren Möglichkeit, das eigene Leben wieder selbstbestimmt zu gestalten. Zwar handelt es sich bei diesen Vermögenseinbußen um einen finanziellen Nachteil, der irgendwie mit dem Geschehen zusammenhängt. Man spricht hier von einem sogenannten Vermögensfolgeschaden, aber dieser Vermögensverlust war nicht notwendig, um wieder sicher leben zu können. Außerdem hätte die Familie Weber ja ihr altes Zuhause nicht zwingend verkaufen müssen. Sie hätten es auch behalten und vermieten können.
Ja, in diesem Podcast wollen wir auch immer hinter die Robe schauen. Deshalb habe ich noch ein paar Fragen, die sich auf deine Tätigkeit als Richter beziehen.
Bin gespannt.
Wenn du für solche oder generell für Nachbarschaftsfälle zuständig wirst und die dazugehörigen Akten liest, entsteht da eigentlich schon vor der Verhandlung ein Bild davon, wie das Aufeinandertreffen der Parteien im Gerichtssaal dann aussehen wird?
Ja, praktisch immer. In den meisten Fällen besteht der Konflikt zwischen den Nachbarn schon seit Jahren. Und ein Gerichtsverfahren ist dann oft nur die nächste Eskalationsstufe. Bereits wenn ich die Schriftsätze zur Vorbereitung des Termins lese, merke ich sofort, dass sie in der Regel zwar juristisch formuliert sind, aber zwischen den Zeilen spürt man sofort, was dahinter steckt. Wut, Enttäuschung, Belastung, Angst. Und oft wird alles unglaublich detailliert beschrieben. Ganz konkrete Uhrzeiten, Geräusche, einzelne Blicke und so weiter und so fort. Dinge, die man nur so festhält, wenn sie einen dauerhaft beschäftigen. Und manchmal haben diese Schriftsätze auch etwas Krimiartiges.
Und was nimmst du dann wahr, wenn die Parteien das erste Mal im Gerichtssaal aufeinandertreffen?
Naja, die Fronten sind meist längst verhärtet. Viele kommen nicht, um zuzuhören, sondern in der Hoffnung, vom Gericht bestätigt zu werden. Und das merke ich oft ganz konkret. Nachdem sie ihre Geschichte erzählt haben, richten sie erwartungsvoll die Blicke zu mir, fast schon, als würden sie auf genau diese Bestätigung warten. Die Emotionen sind in einem solchen Fall eigentlich stets spürbar. Man sieht den Menschen häufig auch an, was der Streit mit ihnen gemacht hat. Gerade wenn Grundstückskaufverträge rückabgewickelt werden sollen, weil gravierende Mängel wie zum Beispiel Asbest von der Verkäuferseite verschwiegen worden sind. Da sitzt die Angst im Raum. Um die Kinder, um die Existenz, um das ganze Ersparte.
Gibt es denn Momente, die dir besonders im Gedächtnis geblieben sind?
Ja, solche Momente gibt es und die bleiben auch im Gedächtnis. Ich erinnere mich zum Beispiel an ein Ehepaar, das ein Haus gekauft hatte und darin mit Kindern eingezogen war, ohne zu wissen, dass in der unmittelbaren Nachbarschaft ein Mann lebt, der wegen eines schwerwiegenden Verbrechens rechtskräftig verurteilt worden war und seine Strafe bereits abgesessen hatte. Da die Verkäufer diesen Umstand verschwiegen haben sollen, verklagten sie auf Rückabwicklung des Kaufvertrages. Und man hat im Termin die ganze Zeit gespürt, was das mit ihnen macht. Sie saßen nebeneinander, haben sich durchgehend an den Händen gehalten und trotz einer umfangreichen Beweisaufnahme, in der ich diverse Nachbarn als Zeugen vernommen hatte, musste ich am Ende die Klage abweisen, weil eben der Nachweis des arglistigen Verschweigens nicht geführt werden konnte. In einem anderen Fall hatte eine Familie erst nach dem Einzug erfahren, dass das Grundstück mit Schadstoffen, also Asbest, belastet ist. Sie hatten ihr gesamtes Erspartes in das Haus gesteckt, zusätzlich einen Kredit aufgenommen und plötzlich stand nicht nur die finanzielle Existenz im Raum, sondern natürlich auch die Sorge um die Gesundheit der Kinder. Und dann gibt es häufig auch Streitigkeiten um Videokameras. Also eine Kamera wird auf dem eigenen Grundstück installiert, meist mit dem Gedanken, das eigene Eigentum zu schützen. Der Nachbar erlebt das aber ganz anders. Er hat das Gefühl, beobachtet zu werden. Viele fühlen sich dadurch in ihren Rechten betroffen, etwa in ihrer Privatsphäre oder darin, sich frei auf dem eigenen Grundstück bewegen zu können. Und oft kommt noch die Unsicherheit darüber hinzu, was eigentlich genau aufgenommen wird. Werden Bilder gespeichert? Und wenn ja, was passiert mit diesen Dateien? Genau diese Ungewissheit löst bei vielen ein starkes Unbehagen aus. In all diesen Fällen geht es am Ende darum, ob man sich im eigenen Zuhause noch sicher und wohl fühlt. Und genau deshalb sind solche Konflikte so belastend, weil sie den Alltag dauerhaft beeinflussen.
Das kann ich sehr gut verstehen, dass die Fälle im Gedächtnis geblieben sind. Ist es denn so, dass ein Urteil einen solchen Konflikt, zum Beispiel um die installierten Kameras, löst oder sind das nicht genau die Fälle, in denen die Herbeiführung einer gemeinsamen Lösung besser wäre?
Ja, da sprichst du einen guten und wichtigen Punkt an. Ein Urteil beendet ein Verfahren, aber selten den Konflikt. Nachbarn wohnen weiter nebeneinander und sehen sich im Alltag. Da ist es schwierig, sich einfach aus dem Weg zu gehen. Und ich sage den Parteien im Termin immer ganz offen, sie müssen noch die nächsten, ich sage jetzt mal, 10 bis 20 Jahre miteinander klarkommen. Was brauchen sie, damit das nachbarschaftliche Zusammenleben wieder funktioniert? Was muss aus ihrer Sicht passieren, damit sie heute Abend bei einem schönen Glas Rotwein auf den Tag zurückblicken und sagen können, das war ein guter Tag, endlich ist der nachbarschaftliche Konflikt beendet. Die Referendarinnen und Referendare, die bei mir am Gericht ausgebildet worden sind, werden wahrscheinlich jetzt schmunzeln, denn den Satz haben sie bei mir in den Gerichtsverhandlungen häufiger gehört. Und wenn ich solche konkreten Fragen an die Parteien richte, dann fangen die Parteien plötzlich an, sich ernsthaft Gedanken zu machen. Sie sprechen sich mit ihren Anwälten ab, gehen auch mal raus und besprechen die Situation in Ruhe. Und wenn dann die eigentlichen Bedürfnisse auf den Tisch kommen und diese haben oft gar nicht direkt etwas mit dem Streitgegenstand zu tun, da Auslöser für das Gerichtsverfahren eigentlich der nachbarschaftliche Konflikt ist, entstehen häufig gute Ansätze und Ideen und daraus wiederum entwickelt sich in vielen Fällen eine ja für beide Parteien tragfähige Lösung. Und wenn dieser nachbarschaftliche Konflikt einmal gelöst ist, wird der eigentliche Streitgegenstand oft zur Nebensache und lässt sich dann ganz einfach klären.
Ja, interessant, wie du das so beobachtest. Sind Nachbarschaftsstreitigkeiten denn etwas, was du gerne gemacht hast mittlerweile? Du bist ja momentan im Strafrecht tätig.
Ja, ich habe diese Nachbarschaftsstreitigkeiten tatsächlich immer sehr gerne gemacht, weil die eben etwas sehr Konfliktträchtiges mit sich bringen. Und mir gelang es in vielen Verfahren, die Parteien zueinander zu bringen, also die zu vergleichen. Und ich fand auch immer ganz interessant den Verlauf des Prozesses. Am Anfang sprechen sie nur von Kläger-Beklagter und irgendwann im Termin entwickeln sie gemeinsam Lösungen und Ideen und plötzlich sind sie wieder per Du. Und da war das für mich immer ein schöner Erfolg, am Ende zu sehen, dass aus einem Nachbarschaftskonflikt doch wieder eine, ich sag mal, vernünftige Nachbarschaft geworden ist.
Und eine Annäherung wahrscheinlich auch.
Eine Annäherung und ja, ich hatte sogar mal einen Fall gehabt, da haben sie dann angefangen, sich wieder zu treffen, gemeinsam zu grillen und Spieleabende zu veranstalten. Also das kann auch in diese Richtung gehen, dass ein Nachbarschaftskonflikt gelöst wird.
Ja, schön, dass du auch das miterlebst dann bei Gericht und auch einen großen Teil dazu beiträgst, dass es am Ende wieder ein Aufeinanderzugehen ist. Und ja, damit sind wir am Ende unserer Folge angekommen.
Ja, und vielen Dank, dass ihr dabei wart und uns zugehört habt. Und wir würden uns natürlich über eine 5-Sterne-Bewertung sehr freuen.
Und wir freuen uns auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, beim nächsten Fall, beim nächsten Blick hinter die Robe.
Tschüss. Tschüss.